Aber jetzt, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hatte eigentlich befürchtet, ich bin alleine mit meiner Familie. Aber es sind ja doch ein paar gekommen. Ich würde heute gerne mit uns über das Thema Identität sprechen. Wir haben ja schon eine tolle Einleitung bekommen. Vielen Dank. Nicht nur über das, wer wir sind, sondern auch über unsere geistliche Identität. Wenn etwas schief geht in unserem Leben, wer sind wir denn dann? So wie jetzt gerade. Nehmen wir uns das zu Herzen oder sagen wir, hojo, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn man mich fragen würde, wer bist du? Dann würde ich sagen, ich bin Vicky. Eigentlich heiße ich Veronique, aber seit ich 17 bin, nennt man mich nur Vicky. Ich bin 47 Jahre alt. Schon. Ich bin 26 Jahre verheiratet. Ich habe 4 Kinder, 3 eigene und eine dazugewonnene Tochter. Ich bin Physiotherapeutin. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur individualpsychologischen Beraterin. Ich denke, ich bin empathisch. Ich kann gut schwätzen. Manchmal ist es auch echt schwer, mich mundtot zu machen. Aber was wisst ihr jetzt von mir? Ich habe euch jetzt ein paar Eckdaten genannt, aber ist das alles, was ich bin? Ist da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr? Ich bin sogar noch einen kleinen Schritt weitergegangen. Ich habe euch eine Stärke und eine Schwäche von mir genannt. Aber das war's dann? Ich habe Google gefragt. Ich habe gefragt, Google, was ist Identität? Und Google hat gesagt, die Identität ist die Echtheit einer Person oder Sache. Eine völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Identität ist die Echtheit einer Sache. Alles, was ich euch von mir gerade gesagt habe, ist wahr. Meine Stärke und meine Schwäche ist zumindest subjektiv wahr. Aber was bin ich denn, wenn alle gesellschaftlichen Normen und Masken wegfallen? Bin ich dann immer noch nett und liebenswert oder bin ich dann eher fragwürdig anzusehen? Und wer bin ich, wenn ich vom Hals ab gelähmt im Bett liege und noch nicht einmal mehr reden kann? Bin ich dann mehr als nur ein paar Eckdaten? Und noch genauso wichtig wie diese Fragen ist diese Frage, was hat mich denn zu dem gemacht, was ich bin? Was hat mich geprägt? Welche Sätze habe ich für wahrgenommen, dass ich die jetzt in meine Welt mit einbaue, in meine Weltsicht mit einbaue? In meiner Ausbildung zur Beraterin habe ich in ganz, ganz vielen Stunden das Ich auseinandergenommen. Und dort habe ich herausgefunden, dass ich mir als Kind die Rolle der Unsichtbaren gewählt habe. Ein kleines, stilles Mäuschen, das ganz brav ist, damit es ja nicht weggeschickt wird. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gegen diese Rolle rebelliert. Ich war lauter als alle anderen, viel präsenter als alle anderen und ich war auch sichtbarer als alle anderen. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Kind, wenn du erwachsen bist, entweder du wirst Marktschreier oder Feldwebel. Also dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich dann so drauf war. Und noch heute ist es so, dass ich damit Probleme habe, wenn ich ignoriert werde. Sei es nun absichtlich oder unabsichtlich oder auch nur eingebildet von mir. Wenn ich es mir einbilde, kann ich es meistens erkennen und dann versuche ich, aktiv dagegen zu steuern. Aber was ist dann mit der Echtheit meiner Person? Wenn ich mich nüchtern analysiere, dann kommen da Dinge zutage, die ich nicht mag und die ich nicht will und die sich auch nicht mit meinem Glauben vereinbaren lassen. Aber wo bleibt da die Echtheit, wenn ich an meinem Charakter feile und mache und tue? Identität bedeutet auch eine völlige Übereinstimmung mit dem, was ich in meinem tiefsten Innern bin. Aber wie gesagt, ich habe ja nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. Ich kann ganz schön sarkastisch sein, so zack, zack, Kopf ab, liegt mir unglaublich gut. Psychologen gehen heute davon aus, dass sich die Identität im ständigen Wandel befindet. Sie passt sich permanent an. Also habe ich die Wahl zwischen dem Erlernten und das, was mich geprägt hat als Kind und einem Fähnchen im Wind. Heute bin ich Vicky, morgen bin ich Veronique und übermorgen ein Schmetterling. Ich denke, es gibt eine dritte, mir liebste Option. Ihr könnt es euch alle denken. Und zwar, wie sieht Jesus uns? Wie sieht er uns, wie wir sein können? Kann es sein, dass wir in Christus die Möglichkeit haben, uns ganz neu zu definieren? Ist Jesus der Filter, durch den unser Innerstes laufen darf und gereinigt werden kann? Ich würde heute gerne in der Bibel nach der Wahrheit suchen über unsere Identität. Die Vergangenheit und alles, was wir erlebt haben, alles Erfahrene, das können wir nicht rückgängig machen. Aber wir müssen uns auch nicht davon beherrschen lassen. Wenn wir herausfinden, wie Jesus uns sieht, dann ist das wie so ein Schleifstein, anhand dessen unser Wesen geformt wird und das uns hilft, zu dem zu werden, was wir sein können. In der Beratung liebe ich das Bild eines Diamanten. Wenn ein Diamant aus dem Felsen gehauen wird, ist er nicht so besonders schön. Erst durch Schleifen kommen seine ganzen Facetten zutage und seine Schönheit wächst. Und ich denke, dass diese geistliche Identität zu erkennen, bedeutet nicht, sich zu verstellen oder so zu tun, als ob, sondern es bedeutet vielmehr, dass man zwei Hälften eines Ganzen wieder in Einklang bringt. Nämlich das, was wir erlernt haben und das, was Jesus über uns denkt, die Wahrheit, wie Gott uns sieht. Ich möchte gerne in der Bibel mit euch lesen. Und zwar schreibt Paulus an die Epheser über den geistlichen Segen, den wir als Kinder haben. In Epheser 1, Vers 3 steht: Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Beginn der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit zu sein vor Schuld. In Vers 3 erklärt uns Paulus, dass wir als Gottes Kinder mit jedem geistlichen Segen, den es gibt, ganz reich beschenkt sind. Und in Vers 4 kommt wohl die wichtigste und auch einfachste Erklärung dazu, wie wir diese Segnungen in unser Leben erfahren können. Wie diese Segnungen zu unserer Identität werden können. Da steht nämlich in Christus. Paulus gebraucht dieses in Christus in seinen Briefen 130 Mal und will uns damit sagen, dass alle diese Segnungen, alle diese Geschenke an Christus gebunden sind. Sie sind quasi in Christus verpackt. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Geschenke mitgebracht habe. Also ich habe 5 Geschenke mitgebracht und ich dachte, zu jedem Geschenk mache ich so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das erste Geschenk ist, ganz genau, und Paulus hat so lange gepredigt, dass sie sogar eingeschlafen sind. Also vielleicht schaffe ich das ja schneller, ich weiß nicht. Das erste Geschenk, was ich euch mitgebracht habe, ist das Geschenk des Auserwähltseins. So in der Theorie hat das echt gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und in der Praxis auch. Sehr gut. Im Vers 4 steht, dass Gott uns schon vor Beginn der Welt auserwählt hat, in Christus heilig zu sein und befreit zu sein von Schuld. Heilig sein bedeutet, dass wir ausgesondert sind zum Gebrauch durch Gott. Gott hat uns für würdig erachtet, sein Reich mit ihm zu bauen. Und wenn ein Teil der Erfahrung, die wir mal gemacht haben, dahin geht, dass gesagt wird, du bist ja eh nichts wert, du kannst ja eh nichts, du willst in der ersten Liga mitspielen, du bist nicht klug genug, du bist nicht stark genug, du bist nicht schnell genug, du bist nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir vor Anbeginn der Welt auserwählt worden sind von Gott. Wir dürfen dieses Stück falsche Identität nehmen und auswechseln. Eben mit der Wahrheit, die von unserem Herrn kommt. Gott respektiert uns und er traut uns etwas zu. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns starb und alle unsere Schuld getragen hat, haben wir das Vorrecht, vor Gott zu stehen und diese Geschenke des Vaters anzunehmen. Das zweite Geschenk, was ich uns mitgebracht habe, ist das Geschenk der Kindschaft. Und zwar der absoluten Annahme als eigenes, gewolltes und geliebtes Kind. Gott hat uns in seine Familie aufgenommen. In Epheser 1, Vers 5 steht, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus, in Christus, als seine Kinder anzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und wenn wir jetzt auf das Thema der geistlichen Identität zurückkommen, dann sagt uns dieser Vers, wer wir sind. nämlich absolut gewollte Kinder. Keine Umstände und keine Taten unsererseits können jemals etwas an dem ändern, dass Gott uns annehmen will. Wisst ihr, Gott respektiert jedes Nein, aber es bricht ihm das Herz. Wenn wir jetzt über unsere Identität nachdenken, dann können wir sagen, ich bin, meine irdischen Eltern sind, aber zudem bin ich ein auserwähltes und geliebtes Kind Gottes. Ganz gleich, aus welchem Elternhaus wir kommen, ob wir dort gewollt waren und geliebt waren oder nicht, unsere Identität ist, wir sind erdacht, gewollt, geliebt und kostbar in den Augen des Vaters. Jesus war als Sohn des Vaters hier auf der Erde. Und als Sohn pflegte Jesus eine ganz enge und innige Beziehung zum Vater. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt, dass diese enge und innige Beziehung jetzt uns gehört. Und warum? Weil wir adoptiert sind. Wir sind in diesen Familienbaum eingepfropft worden. Jesus hat gesagt, dass er aus der Kraft des Vaters lebt und dass er den Willen des Vaters tut. Er hat gesagt, dass der Vater ihn versorgt und führt und dass alle Weisheit, die er hat, vom Vater kommt. Und wenn das wahr ist, dass wir eingepfropft worden sind in diesen Familienbaum, dann bedeutet das, dass uns dieselbe Kraft, dieselbe innige Beziehung zum Vater, dieselbe Weisheit, dieselbe Versorgung und Führung wie Jesus zur Verfügung steht. In Jesus sind wir zu Gottes Kindern gemacht. Das dritte Geschenk, was ich mitgebracht habe, ist ein doppeltes Geschenk. Da steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ein bisschen schwierig. Das heißt, in Jesus wird uns alles vergeben, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Da steht, dass seine Gnade so reichlich ist, dass es genügend ist für uns alle. Das Wort Erlösung bedeutet ganz wörtlich, dass eine Zahlung geleistet wird. Es bedeutet freisetzen oder befreien. Und wovon sind wir erlöst? Von jedem von uns gab es wie einen Schuldbrief. Dadurch, dass wir nicht wie Jesus sündfrei durch unser Leben gehen, ganz gleich, wie sehr wir uns auch bemühen, haben wir einfach keinen Zugang zu Gott. In der Bibel steht, im Licht kann kein Schatten sein. Stellt euch mal vor, ihr baut oder ihr kauft ein Haus. Ihr plant es, ihr legt die Fliesen im Badezimmer, ihr hängt Gardinen vor die Fenster, ihr bebaut den Garten wunderschön, stellt noch eine Hollywood-Schaukel auf. Es ist echt richtig schön. In jedem Zimmer kann man sehen, dass ihr dort lebt. So nach ein, zwei Jahren, wenn der Reiz des Neuen verflogen ist, liegt schon mal hier ein Socken rum und da ein Socken rum. Ihr habt einen Pullover einmal angehabt, er ist nicht schmutzig, er kann nicht in die Wäsche. Er ist aber auch nicht sauber, er kann nicht mehr in den Schrank. Also, willkommen auf der Stuhllehne. Also überall sieht man, dass ihr dort lebt. Und ganz plötzlich fällt es euch wie von Schuppen von den Augen. Dieses Haus gehört nicht euch. Dieses Haus gehört, bis der letzte Cent nicht bezahlt ist, der Bank. Ihr seid also quasi Sklaven der Bank. Und genau das Gleiche ist es mit dem Schuldbrief über unser Leben, über unser Herz. Der Eigentümerbrief über euer Herz hat der Widersacher an sich gerissen. Sünde ist Schuld und Schuld muss bezahlt werden. Und genau das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat sich dafür entschieden, für dich zu sterben, auf dass du durch sein Blut reingewaschen wirst. Jesus hat die Zahlung geleistet, auf dass du in Freiheit leben darfst und dich entfalten kannst. Und zur Erlösung gehört auch immer die Vergebung. Und Vergebung bedeutet, dass ein Strafregister gelöscht wird. Ich habe ein Buch, das ich sehr liebe, von Max Lucado, das heißt, weil du es ihm wert bist, wählte er die Nägel. In diesem Buch erklärt er so ein bisschen die Symbolik, wie er sich das vorstellt. Was könnte die Dornenkrone bedeuten? Was könnte die Spucke des Soldaten bedeuten? Unter anderem, was könnten die Nägel bedeuten? Und er sagt, wenn jemand gekreuzigt wird, dann hat man das Kreuz auf den Boden gelegt, man hat denjenigen festgebunden und der Soldat hat dann den Nagel nicht durch die Handfläche, sondern durch Elle und Speiche geschlagen, weil durch die Handfläche wäre es durch das Körpergewicht beim Aufrichten gerade ausgerissen. Und wenn derjenige, der an das Kreuz genagelt worden ist, seine Faust gemacht hat und es sich angespannt hat, war es für den Soldaten wesentlich schwieriger, da durchzuschlagen. Und Max Lucado beschreibt, er könnte sich vorstellen, dass Jesus seinen Blick zu dem Soldaten gewandt hat und was er dort gesehen hat, hat ihn veranlasst, keine Faust zu machen, sondern die Hand zu öffnen. Und was hat er dort gesehen? Im Kolosserbrief steht, dass unser Schuldbrief mit Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und als Jesus seinen Blick zur Seite gewandt hat, hat er unseren Schuldbrief gesehen. Und deshalb hat er seine Hand aufgemacht, um den oberen Teil des Schuldbriefes zu verdecken. Und als das Blut floss, hat dieses Blut quasi das Strafregister, unser Strafregister, gelöscht. Und genau das bedeutet die Vergebung. Wisst ihr, wenn ihr so in eurem Alltag vor euch hinlebt und der Feind kommt, um euch zu verklagen oder eure eigenen Gedanken und Wertvorstellungen verklagen euch und wollen euch den Frieden rauben, dann könnt ihr antworten und sagen, stopp, ich bin erlöst. Ich bin erlöst von Verdammnis. Und wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt mir. Er hat für mich gezahlt. Unsere menschliche Identität reitet so gerne auf unsere Fehler rum. Wir ärgern uns und wollen es unbedingt besser machen. Und wisst ihr, besser machen ist gut, nur halt eben nicht aus eigener Kraft. Wenn wir uns bemühen und nicht weiterkommen, dann sind wir wie in so einer Abwärtsspirale gefangen. Aber wenn das passiert, dann erinnert euch, wer ihr in Christus seid, was eure Identität ist. Nämlich nicht die Identität eines Sünders, sondern die Identität eines Gerechten. Ihr seid würdig, ihr seid auserwählt, ihr seid geliebt, ihr seid Kinder des Allerhöchsten. Ein weiteres Geschenk, was ich gerne mit euch anschauen möchte, ist das Geschenk des Versiegeltseins. In Epheser 1, 13 und 14 steht, in ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dieses Geschenk finde ich absolut klasse. Für mich ist das versiegelt worden sein ein Geschenk der Hoffnung. Denn ganz gleich, was kommt, an dem gelegten Grund kann niemand mehr rummanipulieren. Es kann nichts abgeschabt werden und es kann nichts dazugetan werden. Wenn irgendjemand, irgendetwas euch einen Stempel aufdrücken will, kann ich euch jetzt schon sagen, dieser Stempel wird nicht halten, weil ihr versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Wir gehören zu Jesus, wir gehören zum Vater und wir gehören zum Geist. Als Jesus seinen Jüngern erzählt hat, dass er sterben würde, hat er gesagt, sie sollen sich darüber freuen und sie sollen nicht traurig sein. Aber warum? Er sagte zu ihnen, dass es gut ist, wenn er geht. Denn wenn nämlich er geht, dann würde der Heilige Geist kommen. Und genau das feiern wir ja heute an Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und warum war das gut? Weil Jesus als Mensch auf dieser Welt war. Er war ganz Mensch, seine Armlänge war genauso lang, wie eine Armlänge nun mal ist. Seine Schrittlänge war genauso lang, wie eine Schrittlänge ist. Er war müde. Er war vom kalten Regen kaputt. Das ist alles und trotzdem hat er nie seine Göttlichkeit benutzt, um sich ein behagliches Feuer zu machen oder irgendwo in sein Haus zu versetzen. Er hat das alles durchlitten. Warum hat er das durchlitten? Für dich? Warum? Weil wir Menschen so oft viel mehr dem glauben, der Ähnliches durchgemacht hat. Du bist müde, das kennt Jesus. Du bist frustriert, weil es nicht so klappt, wie du dir das vorstellst, das kennt Jesus. Du hast Angst, Jesus hatte solche Angst, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Du bist enttäuscht worden, verletzt worden von den Menschen, die dir eigentlich am nächsten stehen. Oh ja, das kennt Jesus. Er hat das für dich durchgemacht. Er hätte es nicht durchmachen müssen. Er hätte dich auch so verstanden, aber er wollte es. Er wollte, dass du weißt, du bist so wahnsinnig geliebt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass uns das vom Kopf wieder ins Herz rutscht, was unser Herr alles für uns getan hat. Und warum ist es gut, dass nun der Heilige Geist gekommen ist? Weil Jesus immer nur an einem Ort gleichzeitig sein konnte. Der Heilige Geist kann aber überall gleichzeitig sein. in Zeit und im Raum. Er lebt in mir und er lebt auch in dir. Und wenn der Feind kommt und uns einreden will, du gehörst doch gar nicht zu Gott. Guck mal, was du schon wieder gemacht hast. Guck mal, 100 Mal hast du es falsch gemacht und jetzt schon wieder. Dann sofort, ganz, ganz gleich, kommt der Heilige Geist und sagt, nein, nein, nein. Dieses Kind gehört zu mir. Dieses Kind ist auserwählt, in meine Familie aufgenommen. Er ist erlöst worden und ihm wurde vergeben und er ist versiegelt worden mit mir. Gott sagt zu uns, ihr seid eingefropft in diesen Ölbaum. Gott sagt, du bist mein. Und im 1. Mose sagt er sogar, ich hab dich lieb. Durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist haben wir immer wieder ein Zeugnis, das uns hilft, dem Feind und unseren eigenen Gedanken zu widerstehen. Ich finde, das ist ein absolut fantastisches und wertvolles Geschenk. Und das letzte Geschenk, was ich mit euch anschauen möchte, ist das Geschenk der Kraft. In Philipper 4,13 steht, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. In Christus wird uns die Kraft geschenkt, die wir brauchen, um in unserem Leben bestehen zu können. Nirgendwo steht in der Bibel, dass es immer lustig ist oder immer leicht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass wir nie krank, nie arm, nie übervorteilt werden. Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass wir immer das Dasein werden. Aber es steht geschrieben, dass wir einen Gott haben, der nicht schläft und nicht schlummert. Und warum? Damit er nicht unser halbes Leben verpasst. Es steht geschrieben, dass wir Barmherzigkeit und Frieden finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Und es steht geschrieben, dass uns eben alles möglich ist. Gott wird uns durch widrige Zeiten helfen. Wir dürfen in dem Wissen leben, dass ganz gleich, was kommt, es zuerst an Gott vorbei muss. Und er selbst wird uns aufrechthalten. Er hat versprochen, nie mehr, als wir ertragen können. Und er weiß, wann das maßvoll ist. Oftmals mehr wie wir selber. Wisst ihr, das gilt für schlimme Zeiten, aber das gilt eben auch für Zeiten, wenn uns der Hafer sticht. Die Kollegin redet wieder mal nur Müll. Nicht du. Die Kunden sind absolut unfreundlich und unverschämt. Die beste Freundin nimmt sich eine Beurteilung heraus, die ihr absolut nicht zusteht. Der Partner sagt ja, ja und ändert rein gar nichts. Und auch dann, ihr Lieben, ist es uns möglich, in der Spur zu bleiben. Wir dürfen unsere Meinung ganz klar und deutlich mit Liebe und Barmherzigkeit vertreten. Und ich glaube, dass uns das immer öfter gelingen wird, wenn wir ganz nah in Christus bleiben, an ihn gebunden bleiben. Und warum glaube ich das? Weil eben Jesus das alles zu uns gesagt hat. Eine letzte Zusammenfassung möchte ich gerne uns zum Schluss noch mitgeben. Ihr seid nicht die Summe eurer Erfahrungen oder eurer Prägungen. Ihr seid nicht, eure Identität ist nicht geboren aus Verletzungen und Zurückweisungen. Sie ist nicht abhängig von den Menschen, die euch geliebt und gefördert haben oder eben nicht. Das mag alles mit reinspielen, aber der Kern eures Wesens, das, was euch stark, frei und mutig und barmherzig und güte und weise und macht, dieser Kern ist geboren und geborgen in Christus. In Christus seid ihr erwählt, adoptiert, erlöst, euch ist vergeben und ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und ihr habt alle Kraft, die ihr braucht. Und zum Schluss möchte ich gerne mit uns beten und ich würde euch bitten, die Augen zu schließen. Und wenn jetzt jemand unter euch ist, der gemerkt hat, dass er in manchen Teilen noch seine alte Identität lebt, der darf kurz die Hand heben und ich würde gern für euch beten und euch freisetzen. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du uns zuerst Jesus geschenkt hast und dann den Heiligen Geist ausgegossen hast in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass wir in dir geborgen sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns auserwählt hast, dass du uns für besonders hältst. Ich danke dir dafür, dass du Freude an uns hast. Und wenn ein allmächtiger Gott Freude an uns hat, dann zeigt uns das, dass wir so falsch nicht sein können. Danke dafür, dass du der Schleifstein für unsere Identität bist. Und du weißt, wer jetzt die Hand gehoben hat und wer sich wünscht, Altes abzulegen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dorthin kommst und wirklich mit demjenigen anfängst zu arbeiten, dass du ihm die Augen öffnest für deine wunderbare Liebe, dass du ihm die Augen öffnest für deine Erlösung und deine Vergebung, dass du ihm die Augen öffnest dafür, dass du ihn erwählt hast und in deinen Familienbaum eingepfropft hast. Danke, Jesus, dafür, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen. Und im Namen Jesus segne ich euch jetzt, dass ihr die alte, falsche Identität ablegen könnt und eure neue in Christus annehmen könnt. In Jesu Namen. Amen.